Potenzial, Technologie.
Ursprünglich hat er einmal Geschichte und Theologie studiert, bevor es ihn in die IT-Welt katapultiert hat. Christian Buchholz beschleunigt die Geschäftsaktivitäten und messbare Produktivitätssteigerung für Unternehmen bei Xebia mit Verantwortung über ganz Kontinentaleuropa. Er etabliert unter anderem Softwareentwicklung durch generative KI, unterstützt in Unternehmen sowie Demokratisierung von Softwareherstellung durch Low-Code und KI. Christian Buchholz hat in den USA, Hongkong, Singapur gelebt und auch in Afrika gearbeitet. Zuletzt hat er europäisches und Dach-Consulting für führende IT-Service-Provider geleitet, nachdem er bei der UBS die Digital Factory in der Schweiz und Asien verantwortet hat. Christian hat einen MBA der Universität von Liverpool und einen Master of Science in Geoinformatik der Universität Salzburg. Er liebt die Internationalität und Diversität von Kulturen und lebt praktisch in drei Ländern, nämlich in der Schweiz, Tschechien und Deutschland. Christian Buchholz, freut mich, dass du heute hier bist beim Swiss Capricorn Podcast.
Danke, Jakob, für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Christian, wie bist du das erste Mal mit der digitalen Welt in deinem Leben in Berührung gekommen?
Ja, eigentlich 1995, als ich das erste Mal auf dem Computer meine Studienarbeit in Geschichte geschrieben habe. 1994 habe ich noch auf Schreibmaschine geschrieben und dann 1995 mit dem Computer angefangen. Und ja, seitdem eigentlich wieder aufgehört, es zu nutzen.
Du bist ja sehr auch exponiert mit internationalen Projekten, hast auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Was sind denn so die Herausforderungen, wenn du ja kulturell in internationalen Projekten arbeitest?
Ja, sehr gute Frage. Da gibt es natürlich so ein paar, ich sag mal, technische Herausforderungen wie die Sprache und die Zeitzone, je nachdem, wo man da zusammenarbeitet und wie komfortabel man sich da fühlt. Das kann man aber anpassen, da kann man drumherum planen, das hat man mittlerweile auch eigentlich ganz gut im Griff. Viel schwieriger sind die unterschiedlichen Kulturen, die man hat, und die verschwinden nicht, die kann man auch nicht wegplanen. Ja, selbst bei einer gemeinsamen Sprache wie Englisch gibt es dann immer wieder unterschiedliche Interpretationen von Konzepten. Ja, was ist Qualität und was ist Zeit und Liefertermine und was ist jetzt die strategische Ausrichtung? Einige Kulturen sind eher taktisch angelegt. Da ist die strategische Vorausplanung eher, ich will nicht sagen ignoriert, aber reduziert. Gleichzeitig sind diese Leute dort dann bienchenfleißig und arbeiten 24/7, wenn was geliefert werden muss. Und andere Kulturen, die haben sehr direkte Kommunikation. Da fühlen sich Leute teilweise gestört, obwohl es eigentlich gar nicht so gemeint ist. Ja, damit muss man umgehen können und das verschwindet auch nicht. Ja. Und auch bei Qualität, für die einen ist Qualität eine 80-20-Lösung, für die anderen eine 120-prozentige Lösung. Und ja, da wird dann absolute Akkuratness erwartet. Und ja, es gibt dann auch welche, die sind strategisch sehr gut, denken strategisch sehr gut voraus. Kulturen, da hapert es aber unter Umsetzung und da wird dann eher auf die Work-Life-Balance geschaut als auf den wirklichen Geschäftserfolg. Ja, also diese unterschiedlichen Kulturen gibt es, die verschwinden nicht und mit denen muss man umgehen können.
Christian, kannst du denn mal ein konkretes Beispiel nennen zu diesen unterschiedlichen Kulturen? Also wenn du jetzt von taktischem Vorgehen sprichst oder eher eine Kultur, die, und das sind natürlich Tendenzen, ja, das ist nicht eine absolute Wahrheit, aber dann eben Kulturen in der Kultur, wo es dann vielleicht besser in der Umsetzung oder ein bisschen weniger in der Umsetzung oder stärker im Strategischen ist oder qualitativ es vielleicht Unterschiede gibt. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Ja, also eine indische Kultur ist tendenziell eher taktischer, arbeitet unheimlich hart, um etwas zu liefern, aber das strategische Vorausdenken auch durch die Hierarchie ist dann halt eher auf den oberen Ebenen und auf den mittleren Ebenen herrscht operative Hektik. Dann In Asien, weil jetzt, wenn man jetzt weiter östlich schaut, da gibt es häufig dieses 996, also von 9 am Morgen bis 9 am Abend, 6 Tage die Woche, Arbeitskultur in China, ja, die aber gleichzeitig einen sehr langen Horizont haben. Das kann man auch in der Politik teilweise sehen. Die interessiert halt nicht, was das nächste Quartalsergebnis ist. Ja, und wenn es um die Kommunikation, diese direkte Kommunikation geht, wenn man sehr viel in Osteuropa unterwegs ist, dann hat es teilweise, vor allen Dingen dann, wenn man eben in der Fremdsprache unterwegs ist, also wenn man nicht Polnisch, Tschechisch spricht, sondern das Englische ist, dann fühlt sich die Sprache häufig sehr harsch an. Man fühlt dann, dass die Leute irgendwie einen sehr, sehr attackieren. Aber das ist gar nicht so gemeint. Das ist einfach dann die Zweitsprache, die dann so rüberkommt. Und dann, wenn man das nicht weiß, dann kann man das teilweise fehlinterpretieren. Ja. Und das, ich sag mal, teilweise bei der Umsetzung, da referiere ich das auf mich selber, auf die deutsche Kultur, wo man häufig das Bedenkenträgertum hat, was zwar ganz viele Sachen vorausdenkt, alle Risiken an vorausdenkt, zu planen versucht und dabei man aber vergisst, dass man dann wirklich was umsetzen muss.
Gen AI hat ja jetzt einen großen Einfluss auf die Softwareentwicklung. Kannst du ein bisschen darüber etwas sagen, was für einen Einfluss Gen AI auf die Softwareindustrie hat, weil du ja da mittendrin bist? Das würde mich mal interessieren.
Also ich glaube, man muss da unterscheiden, was ist jetzt und was ist vielleicht in 2-3 Jahren. Ja, weil 2-3 Jahre, das ist in Gen AI-Terms wie 2-3 Jahrzehnte. Ich denke, der Einfluss wird mittelfristig dramatisch sein. Ja, aktuell sehen wir so hauptsächlich Verbesserungen durch so persönliche Co-Pilot-Assistenten, die einem so ein bisschen helfen. Das ist so ein bisschen wie Googlen on Steroids. Das hat man früher auch gemacht. Da hat man aber gegoogelt und dann auf Stack Overflow irgendein Code-Snippet gefunden und dann Copy and Paste gemacht. Das kann jetzt so ein Co-Pilot sehr viel intelligenter machen. Aber es sind immer noch so kleine Assistenzdienstleistungen. Und das wird sich massiv ändern. Da wird man viel mehr in eine fabrikähnliche Automatisierung gehen. Und in bestimmten Bereichen kann man das heute schon machen. Andere Bereiche, ja, da muss man an den Modellen noch arbeiten, muss auch sehen, wie die Prozesse sind. Aber das ist dann auch nicht nur die Programmierung. Also viele denken ja, Softwareentwicklung gleich Programmierung ist, sondern es geht auch um die Business-Analyse, es geht um das Testing, es geht um das Produktmanagement. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ja, gib mir mal ein paar Ideen von ChatGPT, ja, sondern es geht um eine massive Automatisierung. Und von daher wird es auch dramatisch für das traditionelle kommerzielle Modell, was so auf Kopf mal Tagesrate geht. Ja, und wenn ich 10 Leute verkaufe für eine Rate X, dann habe ich den Umsatz. Wenn ich verdoppeln will, dann muss ich 20 Leute verkaufen. Das wird sich dramatisch ändern in Richtung einer End-to-End-Automatisierung und damit eines eher, outcome-based, also ergebnisorientierten Modells. Also man wird nur noch bezahlt, wenn das Ergebnis wirklich geliefert ist. Und darauf kann man sich nur verlassen, wenn man automatisiert. Mhm. Weil Automaten werden nicht müde. Mhm. Ja, das muss man sehen. Und dann ist der hochautomatisierte Schweizer Maschinenbau in Graubünden ist dann eigentlich das zukünftige Erfolgsmodell für die Softwareentwicklung. Nicht mehr der Offshore, ich habe sehr viele günstige Raten auf Personen mit sehr viel manuellem Aufwand. Mhm. Ja, das wird sich dramatisch ändern. Ja, es gibt Leute, die sagen, nein, das sind wir doch noch nicht und das passiert nicht. Aber der Pfad ist vorgegeben. Ja, wenn man da sich ein bisschen umschaut, was wirklich ja fast wöchentlich von verschiedenen Anbietern kommen, da Anthropic, Cognition oder Factory AI, dann ist klar, dass die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten ist. Und es wird dahin gehen und man wird dann in den nächsten 2 Jahren sehen, dass man eigentlich von einer ich arbeite an etwas zu ich plane etwas und dann kontrolliere ich das Ergebnis, Modell hinkommt. Und ehrlich gesagt, dafür braucht man sehr viel weniger Leute. Mhm. Auf der anderen Seite lohnt sich dann Outsourcing, Offshoring, in andere Location, lohnt sich nicht mehr. Ja, also ähnlich wie wenn man Schweizer Maschinenbauer, der ja global teilweise als Marktführer unterwegs ist und nicht in der Schweiz produziert, weil es hier so günstig Arbeitskosten hat, sondern weil er unheimlich automatisiert und zwar Ende zu Ende.
Das heißt, mit anderen Worten, Arbeitsplätze könnten ja zum Beispiel in der Schweiz dann erhalten bleiben oder man müsste nicht mehr alles outsourcen ins Ausland, weil man auch automatisieren kann hier im Land.
Also ja und nein. Mhm. Ja, weil man dann sagt, ich brauche wenige sehr hochqualifizierte Leute, die diese, ich nenne es jetzt mal Factory, betreiben, beschicken, nutzen können, kontrollieren können, so eben wie es im Maschinenbau heute ist. Nein, weil es nicht darum geht, dass ich irgendwie heute 1000 Leute in Indien habe und die 1000 Leute kommen wieder in die Schweiz zurück. Nein, das ist überhaupt nicht. Ja, sondern diese 1000 Personen in diesem Prozess, davon verschwinden vielleicht 800.
Mhm. Ja. Welche Auswirkungen hat das denn auf gewisse Berufsbilder wie jetzt der Tester, der Entwickler, der Programmierer, also der Java-Entwickler zum Beispiel? Werden die alle wegfallen oder wird sich das verändern, das Berufsfeld?
Also ich habe ja mal Geschichte studiert, von daher kann man da ein bisschen schauen. Mhm. Wir sind jetzt nicht das die einzige Industrie, die sich geändert hat. Ja, also ich sage mal, wir haben auch nicht mehr wirklich die Tante-Emma-Läden, wir haben Supermärkte. Da hat auch damals keiner drüber nachgedacht, was passierte mit der Tante-Emma, sondern man ist zum Supermarkt gegangen. Ja. In der Landwirtschaft arbeitet man auch nicht mehr so viel manuell und macht Heu mit der Hand, sondern ist hochautomatisiert. Von daher folgt man hier einem Prozess, der in allen Branchen irgendwann mal kommt. Und das heißt, repetitive, transaktionale Tätigkeiten werden automatisiert. Es wird immer dort, wo man aktuell quasi einen Assistenten hat und sich dadurch wohlfühlt, wird der Assistent immer mehr übernehmen. Und am Anfang ist das angenehm, wenig später wird es unangenehm und dann ist es eigentlich zu spät, weil der Assistent viel mehr kann. Das kann man teilweise auch bei Personen sehen. Ja? Also da kommt irgendein Junior in einen Job rein zu einem Experten und über Zeit irgendwann ist der Junior mal besser, weil er dann nicht nur das weiß, was der Experte weiß, sondern er weiß auch die neuen Sachen. Und so ist es ähnlich. Ich denke, unabhängig von einer bestimmten Tätigkeit, die jemand macht, ist es wichtig, dass man entweder ein absoluter Experte mit nicht nur Wissen, sondern Erfahrung ist. Also quasi, was kann in Projekten schiefgehen, auch wenn man eigentlich alles weiß. Dass man sowas hat, oder man braucht Generalisten, also Systemdenker, die Ende zu Ende etwas betrachten können, die Risiken betrachten können, die Lösungsoptionen aufzeigen können, die Fakten und auch Softfaktoren einordnen können. Man wird sowas brauchen. Ja. Ehrlich gesagt, der manuelle Entwickler wird sich relativ zeitnah umorientieren müssen.
Ja. Das heißt also entweder der absolute Experte oder Systemdenker, diese beiden Wege. Was denkst du, wie kann ein Unternehmen attraktiv sein für Kandidaten, gerade in so einem hart umkämpften Arbeitsmarkt, also wenn man jetzt nicht Google, Apple heißt oder so ein Big Name ist?
Also zum einen muss man, glaube ich, verstehen, dass sich der Arbeitsmarkt ja schon etwas gewandelt hat. Also es ist bei weitem schwieriger, heute einen Job zu finden, auch in der IT, als vor 2 Jahren. Und es werden zwar noch die gleichen Stellen ausgeschrieben, aber es werden viel höhere Ansprüche gestellt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Unternehmen müssen immer noch um die wirklich guten Leute kämpfen. Das Niveau von gut verschiebt sich einfach nach oben. Und da muss ich Unternehmen überlegen, welche Typen von Mitarbeitern brauche ich? Muss man sich fragen, will ich die relativ brav Aufgaben erledigen, oder will ich Systemdenker, die automatisch den Status quo darüber hinausgehen und den auch herausfordern werden? Und das fordert das Unternehmen heraus. Ja. Ich glaube, als Unternehmen brauche ich beides. Weil wenn ich nur Leute habe, die den Status quo herausfordern, dann kriege ich nichts gebacken, weil jeder seine eigenen großen Visionen verfolgt. Ja. Die Systemdenker sind aber auch Systemsprenger. Das muss man sehen, damit muss man sich darauf einlassen. Und die aber auch den Unterschied machen im Unternehmen. Ja. Und wir können ja sehen, dass zum Beispiel im Maschinenbau China unheimlich investiert hat und von einer billigen Werkbank zu ähnlicher Qualität gekommen ist, mit immer noch natürlich günstigeren Preisen als in der Schweiz. Jetzt muss man sich immer noch überlegen, wie kann man dort konkurrieren. Es ist eben nicht mehr einfach hohe Qualität Schweiz gegen billige, wenige Qualität in China, sondern hohe Qualität in China und hohe Qualität in der Schweiz. Wie kann ich mich unterscheiden? Und das kann ich nur, indem ich solche Leute habe, die out of the box denken, die quasi die nächste Entwicklung voraussehen können. Ich jetzt mal. Und diese Leute, da gibt es kein One-Size-Fits-All. Also die kann ich nicht mit einem Obstkorb motivieren. Das sind Leute, die wollen Freiheit, weil sie genau diese Vision dann umsetzen wollen. Die wollen nicht gebremst werden. Natürlich muss man ihnen ein paar Guardrails geben. Nicht jeder kann im Unternehmen machen, was er will. Ja. Aber die wollen auch ambitionierte Ziele. Die wollen herausgefordert werden. Und die wollen aber dann auch eine exponentielle Erfolgsbeteiligung. Und exponentielle Erfolgsbeteiligung ist nun mal nicht, du arbeitest jetzt ein paar Stunden, ich zahle dir ein paar Stunden mehr. Sondern die ist, ich zahle ein paar Stunden mehr und ich kriege dann aber 1% vom potenziellen Ergebnis. Ja. Und das heißt auf der anderen Seite, Unternehmen dürfen auch keine Angst haben, mittelmäßige Leute zu verlieren. Ja, man kann jetzt darüber reden, ob sie sogar aktiv diese mittelmäßigen Leute vielleicht abbauen oder umschulen oder irgendetwas damit tun. Aber man darf keine Angst haben, auch Leute zu verlieren. Also ein Unternehmen muss diese Systemsprenger und die Leute, die sie für den täglichen geordneten Prozess brauchen, beide kultivieren. Und beide brauchen was komplett anderes. Mhm.
Also Systemsprenger kann man halten, indem man ihnen Freiheit gibt, eine spannende Herausforderung und eine Erfolgsbeteiligung. Und die müssen anders behandelt werden oder incentiviert werden als jetzt eher mittelmäßige Mitarbeiter. Und gleichzeitig sollte man auch mittelmäßige Mitarbeiter keine Angst davor haben, sich von denen zu trennen.
Genau. Mhm.
Christian, ich hätte noch eine Frage auch zur Selbstreflexion von dir. Also ich würde gerne auch ein bisschen mehr über dich erfahren. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower in dem Bereich, wo du besser bist als andere?
Also ich denke, ich kann recht gut mit Unsicherheit umgehen. Unsicherheit schreckt mich nie ab. Die fordert mich heraus, in Szenarien zu denken, in Optionen zu denken, aktiv zu sein, aktiv zu gestalten und quasi das nicht zu sehen, oh mein Gott, was kann mir hier passieren, sondern was kann ich tun, damit ich gestalte. Und darüber hinaus habe ich viel international gearbeitet. Ich kenne Kulturen relativ gut. Ich kenne die Vorteile, Nachteile. Ich kann sicherlich damit umgehen, kann Menschen in Geschäftssituationen einschätzen. Auf was zielen Sie eigentlich? Nicht nur die Fakten, sondern auch, was wollen Sie persönlich? Wie werden Sie sich potenziell verhalten, je nachdem, aus welcher Kultur Sie kommen? Und das hilft natürlich ungemein erfolgreich zu sein in internationalen Projekten. Ja, mit Kunden, Lieferanten zu steuern aus verschiedenen Kulturen. Und generell mag ich Projekte, vor denen sich andere fürchten.
Ja. Projekt, wo sich andere fürchten, das gefällt mir gut. Mit welcher prominenten Persönlichkeit würdest du gerne mal ein Business-Lunch haben?
Also ich habe über verschiedene nachgedacht. Die Frage hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich dann eigentlich für ein oder eine Alternative entschieden. Ich würde gerne mit dem Noam Chomsky, Linguistikprofessor aus den USA und politischer Aktivist, reden. Mit ihm mich unterhalten über seine teilweise kontroversen, aber intellektuell begründeten Ansichten zur Politik. Und für mich ist es ein echter Intellektueller, der aber auch eine gewisse Bodenhaftung hat, der also nicht nur im Elfenbeinturm an der Universität sitzt, also hochinteressante Person. Ich habe einiges über ihn gelesen und von ihm gelesen. Das ist also interessant. Als Alternative, wenn der Noam nicht verfügbar ist, würde ich zu einem Lunch mit dem Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten, gerne gehen, um diese langfristige Strategie von China in Bezug auf Wirtschaft, politischer Einfluss und Klimawandel zu verstehen und auch zu sehen, wie er China im Vergleich zum Westen, zu den Vor- und Nachteilen sieht, gegenüber einem westlichen, marktgetriebenen Modell mit den Demokratie-Elementen, weil China ja das ja definitiv nicht ist, ja, aber trotzdem über die letzten Jahrzehnte zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen ist. Das würde mich interessieren.
Ja, spannend. Was ist denn ein Motto, was dich antreibt?
Also so ähnlich wie die Superpower, also Internationalität ist in meiner DNA. Wir haben es ja gehört, ich lebe in verschiedenen Ländern, also ich habe da jede Woche quasi mit verschiedenen Sprachen zu tun und manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das auch nicht. Ja, ich bin eigentlich immer bereit, da neue Möglichkeiten auszuprobieren. Im Geschäftsleben treibt mich an, was kann Unternehmen besser verbessert oder besser machen, produktiver machen. Ja, und das sind nicht nur die rationalen Sachen, sondern wir sind keine animal rationale, wo einfach alles auf Fakten basiert, sondern wir haben persönliche Bedürfnisse, persönliche Ambitionen, persönliche Ziele. Ja, und gleichzeitig versucht in die Geschäftswelt immer zu sagen, ja, das sind ja eigentlich Zahlen, auf die wir hinsteuern. Und dass da Unternehmen in diesem Konglomerat von einer Situation, von Kontext zu verbessern und messbar zu verbessern, das ist das, was mich quasi täglich antreibt.
Christian Buchholdt, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinen internationalen Projekten und freue mich schon auf das nächste Gespräch.
Dankeschön, danke, dass du sein konntest.